aller guten Dinge sind drei, mein lieber Simon. Ja, wir sind wieder da, Länderspielpause, raus aus dem Dornröschenschlaf, rein in den Bundesliga-Alltag. Der ein oder andere nationalmannschaftsaffine Kickbase-Manager wünscht es sich schon seit dem vergangenen Wochenende herbei, denn die Leistung der deutschen Nationalmannschaft, naja, wollen wir mal schauen, ob sie nicht die Italiener der vergangenen Jahre machen während der Qualifikationsphase für eine WM-Endspielphase, für eine Endrundenphase. Wir werden es gleich noch einmal ganz kurz in unserem Einstieg diskutieren, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz entspannt in unsere heutige Episode, mein Bester.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Und da sind wir auch schon. Ja, ich habe schon angedeutet. Hast du die Spiele der deutschen Nationalmannschaft verfolgt? Ich nicht, muss ich ganz klar sagen. Ich habe nur die der italienischen Mannschaft. Und das war ja ein Feuerwerk der extra, der Superlative. Sowohl als auch. Gut, gegen Estland kann man jetzt sagen, so ein 5:0, ja, Standard, ne? Aber das gestern, also heute ist Dienstag, wir zeichnen Dienstag auf, das gestern gegen Israel, das hat mich mal wieder hier ein paar graue Härchen hier oder dunkle Härchen, die jetzt wieder zu grauen Härchen mutiert sind, an meinem Bärtchen gekostet. Ja, und wenn man mal über die deutsche Nationalmannschaft spricht, gibt es welche, die haben gar keine Haare mehr auf dem Kopf. So wie du gefühlt, oder?
Ja, also ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe beide Spiele nur flüchtig verfolgt, also so ein bisschen nebenbei. Aber das hat mir schon gereicht, um komplett durch zu sein mit dieser deutschen Nationalmannschaft.
Ganz kurz, warst du so einer der 80.000, 80 Millionen Nationaltrainer, die gesagt haben, ja, das machen die schon, ich verfolge das hier nicht. Ein bisschen mit dem Auge, Quali, das machen wir schon. War das so?
Ach, grundsätzlich gucke ich mir die Spiele der deutschen Nationalmannschaft immer sehr, sehr gerne an, aber das hatte jetzt einfach damit zu tun, dass ich anderweitig beschäftigt war. Sonntagabend war nämlich Kickoff der ersten Sonntagskonferenz der NFL-Season. Und seit drei Jahren bin ich jetzt auch voll im NFL-Game drin und spiele auch NFL-Fantasy mit einer Freundesgruppe. Und da haben wir uns dann um 19 Uhr getroffen, haben die Red Zone geguckt und das kollidierte dann mit dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland. Und dann haben wir es einfach auf dem Laptop nebenbei laufen lassen. Das heißt, ich habe immer wieder drauf gespingst, aber jetzt nicht allzu viel gesehen. Die Tore habe ich natürlich gesehen, Ergebnis ist mir auch bekannt. Aber ja, das, was ich gesehen habe, oh mein Gott, das ja, war einfach nur schrecklich. Und davor gegen die Slowakei, da brauchen wir gar nicht erst anfangen. Das war noch mal viel schlechter und das habe ich kaum für möglich gehalten, dass es noch schlechter geht als gegen Nordirland. Aber ja, das war wenige Tage zuvor der Fall. Aber ich muss sagen, angefangen mit der Nominierung auch. Was nominiert sich Nagelsmann da zusammen? Die Zeiten von Goretzka, Gnabry und Co., die sind einfach durch. So, ich habe keinen Bock mehr, die alle paar Monate in der Nationalmannschaft zu sehen. So, die haben es bei den letzten Turnieren nicht zeigen können. Warum sollen sie es jetzt zeigen können? Die Zeiten sind vorbei in meinen Augen. Und das regt mich so auf, weil als Nagelsmann gekommen ist, hat er große Töne gespuckt und hat gesagt, ja, ich werde nach Leistung nominieren, ich werde auch mal versuchen, neuen Wind in die Nationalmannschaft zu bringen, so einen kleinen Umbruch auch zu starten, diese etablierten Spieler dann auch durch neue, frische, hungrige Spieler zu ersetzen. Ja, und jetzt sind wir wieder da angekommen, wo Löw aufgehört hat, irgendwie es zu versuchen mit den Altetablierten, die einfach durch sind. Und das regt mich auf.
Sagen wir mal eine Diskussion hier. Nein, ich lasse es lieber. Sollen wir nochmal die Trainerfrage schon stellen?
Also.
Oder ist es zu früh, zu spät schon? Weiß ich nicht. Wo sind die Deutschen? Auf Platz 3, ne?
Ja, also die werden sich für die WM qualifizieren. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Dafür ist die Gruppe zu leicht.
Hatte ich auch nicht die letzten Jahre bei den Italienern.
Ja,
aber auch einfach.
Ja, aber da war immer noch so ein anderes Schwergewicht drin, meine ich mich zu erinnern. Da war es dann nie ganz so leicht. Zu eurer Verteidigung. Vielleicht korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber ja, das werden die Deutschen schon machen. Aber es ist ja auch oder so eine Qualifikation dient ja dann auch so ein bisschen, um sich einzuspielen, um vielleicht auch neue Hierarchien in der Mannschaft zu entwickeln, dann mit Blick auf ein großes Turnier. Und ich habe irgendwie das Gefühl, nachdem die Europameisterschaft im letzten Sommer ein kleines Zwischenhoch war, dass wir seitdem wieder auf dem Weg bergab sind und eigentlich quasi wieder vor dem gleichen Scherbenhaufen stehen wie vor 2 Jahren. Ich find's einfach schade, dass man nicht diese Zeit nutzt und diese, ich meine, die Zeit rennt. In einem Dreivierteljahr ist schon die WM. Und dann wird jetzt einfach so eine Länderspielpause weggeworfen und ohne Erkenntnisse, beziehungsweise doch eine ganze Menge Erkenntnisse, dass irgendwie gar nicht so richtig funktioniert. Also man muss den ganzen Laden auf links drehen. Ich glaube schon, dass Nagelsmann der Richtige ist und dass er diesen Umbruch oder dass er das schaffen kann. Aber der muss einfach anfangen, auch mal jetzt andere Spieler zu nominieren, die einfach auch über einen längeren Zeitraum jetzt schon gezeigt haben, dass sie es können. Stichwort Anton Stach. Der spielt jetzt auch in der Premier League bei Leeds United sehr auffällig und gut. Der wurde noch nicht einmal nominiert. Und das ist doch genau der Spielertyp, den wir da im Mittelfeld neben dem Joshua Kimmich brauchen. Einer, der auch mal die Zweikämpfe führen kann, der auch die Zweikämpfe gewinnen kann. Das ist ein Stiller nicht. Du hast dann Stiller und Kimmich im zentralen Mittelfeld. Das ist 1:1 derselbe Spielertyp, die, wenn es drauf ankommt, die Bodenzweikämpfe aufgrund ihrer Physis verlieren. So, und dann läufst du in Konter rein. Das matcht für mich halt einfach nicht. Oder Namdi Collins, der jetzt nominiert wurde, habe ich mich sehr darüber gefreut. Das war so ein Kandidat, ne? Da war es jetzt auch mal an der Zeit. Die Leistungen haben es auf jeden Fall zugelassen, dass er nominiert wird. Aber der hat in seiner gesamten Karriere noch nie den Rechtsverteidiger in einer Viererkette gegeben. Warum stellt ihn Nagelsmann als Rechtsverteidiger in einer Viererkette auf und erwartet von dem Wunderdinge?
Ja, siehst ja, was gut, passiert ist.
Genau. Hätte ich dir vorher sagen können, dass das nicht funktioniert. Ja, und zur Strafe wurde er auch noch zur Halbzeit ausgewechselt. Herzlich willkommen in der deutschen Nationalmannschaft. Der Arme, der tut mir einfach richtig leid. Der wurde einfach falsch eingesetzt. Ja, und das sind halt einfach so Dinge. Nominierung, dann die Spieler auf falschen Positionen aufstellen. Was zur Hölle denkt sich Nagelsmann dabei?
Gut. Bevor du hier gleich komplett crashst. Ja. Wir warten mal die nächste Länderspielpause ab und gucken und dann und bewerten, wie dann letztendlich von der Nominierung bis zu den Ergebnissen da agiert worden ist. Aber in Grundzügen bin ich ja erst einmal zu 150% bei dir. Das driftet schon fast in etwas Strukturelles ab. Denn dann diese klassischen Aussagen schon nach dieser Niederlage gegen die Slowakei, dieses wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen. Ja, Digga, wie viele Reaktionen willst du da jedes Mal immer wieder neu zeigen? Ja, wenn du dann immer wieder die gleiche Kacke aufs Spielfeld bringst und nochmal, es geht schon grundlegend mit der Nominierung los und der richtigen Auswahl der passenden Spieler für die richtigen Positionen. Und wenn du das schon nicht sauber über die Bühne kriegst, dann hast du da natürlich schon solche Themen. Und das sind dann nun mal nur jetzt auch die Früchte, ja, die er dann tragen muss. Punkt. Über die Erkenntnisse, die wir gerade schon ganz kurz angesprochen haben, was haben wir da gesehen und was könnte das aus Kickbase-Manager-Brille vielleicht für Auswirkungen haben in den nächsten Wochen? Das besprechen wir gleich, wenn wir im Go-To nochmal über unseren dritten Spieltag sprechen. Aber ja, es ist ja noch ein bisschen was passiert während dieser Länderspielpause. Und ich glaube auch, das Allerwichtigste jetzt, insbesondere gerade für die Leverkusen-Fans, jetzt ein ganz wichtiger Punkt, ist natürlich auch, dass Kaspar Hülmand, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, jetzt als neuer Trainer announced worden ist für die Leverkusener. Ist es noch zu früh zu sagen, ja, er ist der passende Ersatz, Nachfolger. Man kann da jetzt richtig wieder auf die Leverkusener gehen. Was kennst du von ihm? Hast du irgendwas schon rausbekommen?
Also ob das matcht oder nicht, das wird die Zeit zeigen. Können wir ja jetzt noch nicht mutmaßen. Ich glaube aber, dass er auf menschlicher Ebene ein ganz guter Fit ist in Leverkusen. Ja. Da hat es ja mit Ten Hag sehr gekriselt. Der war ja wirklich sehr kompliziert im Umgang. Und ich glaube, dass Kasper Juhlmann schon einer ist, der da so ein bisschen sympathischer ist, vielleicht auch ein bisschen offener ist, der auch ein bisschen mehr an sich ranlässt, was dann auch teamtaktisch nützlich sein kann. Die prägendsten präsentesten Eindrücke, die man von ihm gewinnen konnte, waren natürlich die als dänischer Nationaltrainer. Da hat er ja bei den letzten Turnieren immer auch für Aufsehen gesorgt. Seine dänische Nationalmannschaft war immer gut eingestellt, gehörte immer zu den Favoriten-Schrecks auch. Also hat dann auch gegen große Nationen wirklich gute Leistung gezeigt mit der dänischen Nationalmannschaft. Also da scheint er schon einen Zugang gehabt zu haben. Und das hat mir persönlich auch immer sehr, sehr gut gefallen, was er da mit Dänemark gezeigt hat. Waren ja auch immer viele Bundesligaspieler mit dabei. Also vielleicht da auch so eine kleine Brücke, die man schlagen kann. Ja, also ich finde es eine interessante Verpflichtung. Ich bin gespannt, was er auf Vereinsebene so drauf hat. Ich meine, der wäre mal in Mainz gewesen vor einigen Jahren, ganz kurz. Ja, jetzt seine Rückkehr in die Bundesliga. Hat natürlich eine Mammutaufgabe vor sich, ne? Ten Hag hinterlässt da einen Scherbenhaufen. Der Transfersommer war vogelwild in Leverkusen. Also wirklich komplette Stammelf weg und komplette Stammelf neu geholt. Ich glaube, 16, 17 Transfers haben sie getätigt. Da muss er natürlich jetzt irgendwie seinen Weg finden, seine Formation finden, die Spieler einbauen, die am besten zu seiner Spielphilosophie passen. Und das sind jetzt erstmal so die Fragezeichen, mit denen wir als Kickbase-Manager hinterlassen werden. Eigentlich bleibt mir nichts anderes übrig, außer zu sagen, gut, dass Leverkusen das Freitagsspiel hat, weil da kriegen wir dann wirklich zum frühestmöglichen Zeitpunkt sehr, sehr gute Erkenntnisse, mit denen wir schon was anfangen können. Und dann müssen wir natürlich auch erstmal das Spiel bewerten gegen Frankfurt. Ist natürlich auch neben Bayern der aktuell schwerste Gegner, den du kriegen kannst. Aber du kannst natürlich auch nur überraschen.
So ist es. Und eine kleine Reaktion wird es ja jetzt schon alleine durch den Abgang des Trainers ja auch geben. Also das macht ja auch immer mal was, ne? Nach so einer oder während so einer Länderspielpause dann mit den Spielern. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass es ein spannendes Spiel wird und nicht ganz so klar und deutlich, wie manche es vermuten, ja, dann wahrscheinlich auch ausgehen wird. Aber dazu gleich später mehr. So, abgehakt. Jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Frage für dich, bevor wir gleich reingehen in unsere Road to Glory, weil ich will auch mal hören, so aus Kickbase-Manager- und Konkurrentensicht, wie zufrieden bist du denn aus Manager-Sicht mit deiner Länderspielpause, in insbesondere der Kickbase-Creator, Content-Creator-Liga, aber auch in unserer Community-Liga. Aber nochmal eine kurze Frage an dich als Bremen-Experte. Die Länderspielpause war ja letztendlich auch der Start, ja, nach einer furiosen Transfer-Fensterphase für die Bremeraner, mein Bester. Also der Deadline-Day war für mich, meiner Meinung nach, gefühlt ein Bremen-Day. Alleine schon mit der Verpflichtung von Boniface. Ist, mal ganz ketzerisch gefragt, und du bist ja wirklich auch Bremen-Experte, du bist ja auch immer bei Kickbase im Podcast, ne, bei diesen ganzen Saisonvorbereitungs-Specials und darfst dann über Bremen sprechen. Ist Bremen jetzt mittlerweile eine Kickbase-Hausnummer geworden, jetzt nach der Länderspielpause? Haben wir sie alle jetzt zu Unrecht schlecht geredet?
Mir ging das irgendwie ein bisschen zu schnell. Also vor dem Leverkusen-Spiel war Bremen Abstiegskandidat Nummer 1. Dann hat man da in letzter Sekunde mit einem Mann in Unterzahl noch den Ausgleich erzielt und den Punkt mitgenommen, der wirklich elementar wichtig war vor der Länderspielpause, allein für die Stimmung im Team. Und dann kam ja wirklich noch diese furiose Transferoffensive in den letzten Tagen mit erst mit Sugawara, der natürlich gegen Leverkusen schon gespielt hat, diesen Isaac Schmidt, der verpflichtet wurde nach wochenlangen Tauziehen, der ja dann gegen Leverkusen auch schon getroffen hat und dann am Deadline Day natürlich noch zwei Königstransfers getätigt mit einmal Victor Boniface, das ist natürlich der größte Name, speziell in der Bundesliga, ich glaube, das hat alle verwundert, und mit Cameron Puertas, der aus Saudi-Arabien noch verpflichtet wurde als kreativer Offensivspieler. Ja, die Transfers sehen auf den ersten Blick natürlich sehr, sehr vielversprechend aus, aber ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin, so wie es auf Social Media schon Wellen geschlagen hat, zu sagen, dass Bremen jetzt vom Abstiegskandidaten Nummer 1 zum Europakandidaten Nummer 1 auserkoren ist. Ja, genau. Das sind nämlich die Worte, die da fallen, und das geht mir irgendwie alles.
Boniface regelt,
wenn er fit bleibt. Gehe ich mit, aber das große Fragezeichen ist natürlich seine Fitness. Und wenn Leverkusen den wirklich proaktiv mehreren Bundesligisten am Deadline Day anbietet, wenn die mehr als drei Viertel seines sehr, sehr hohen Gehalts weiterzahlen, dass er für einen anderen Verein spielt, dann müssen die doch irgendwie mehr wissen. Und davor graut es mir so ein bisschen, dass die da wirklich schon gesehen haben, oh, Victor Boniface, der ist nicht nur eine Diva und macht schlechte Stimmung, wenn er nicht spielt, sondern Der ist auch sehr verletzungsanfällig und hat enormen Fitnessrückstand. Das ist natürlich, das ist dieses ganz, ganz große Risiko, das einfach mit diesem Transfer mitschwingt. Ich hoffe, dass wir nicht den Fall haben und Boniface zum Cater 2.0 wird, sondern dass Bremen diesmal wirklich voll ins Schwarze getroffen hat mit so einem Risikotransfer. Das ist mein sehnlichster Wunsch, aber ich weiß, ja, ich kann noch nicht ganz dran glauben.
Ich glaube an Ailton 2.0.
Das, gut, dann müsst ihr noch ein paar Kilo drauflegen, aber die Tore, die nehme ich.
So nämlich. Alles klar, mein Bester.
Ich glaube tatsächlich, Melo, ein letzter Satz noch, ja, dass nicht Boniface unser Königstransfer wird, sondern dieser Puertas.
Puertas, ja klar. Ich habe mir den in der Community-Liga direkt gezogen. Ich bin da ganz...
Ich habe mir den auch in der Community-Liga geholt. Ich habe Bock auf den. Ich glaube, der kann so ein richtig geiles Bindeglied zwischen Defensive und Offensive werden, mit vielen Ballaktionen, entscheidende Schnittstellenpässe, so ein Kreativer, der auch aus der zweiten Reihe einen Abschluss sucht, dribbelstark. Auf den freue ich mich. Und dann so in Kombination mit Romano Schmid, das kann was geben.
Genau. Ich würde jetzt mit dir mal eben in die nächste Kategorie einsteigen und dann können wir noch mal ein bisschen über deine Manageraktivitäten, genauso wie meine Manageraktivitäten, während der Länderspielpause sprechen. Wie hast du sie genutzt und was habe ich noch an offenen Baustellen zu tun in unseren Ligen? Road to Glory. Road to Glory, Simon. Länderspielpause. Naja, so. Abgehakt, Community-Liga hat so ihre Daseinsberechtigung, Content-Creator-Liga hat ihre Daseinsberechtigung, unsere privaten Ligen wollen ja auch noch befüttert und befeuert werden. War eine Menge zu tun, ne? Also ich war, ganz ehrlich, es lag aber höchstwahrscheinlich daran, weil sie dieses Jahr so früh war, diese Länderspielpause, schon nach dem zweiten Spieltag, ja, so top motiviert während dieser Länderspielpause, jeden Tag weiterhin, wirklich, ich habe in die Bildschirmzeit geguckt jetzt gestern, für die Vorwoche, 0,0 Unterschied, ne? Ob jetzt ganz normaler Ligabetrieb wäre oder Länderspielpause, es waren vielleicht ein paar Minuten Unterschied, nur ein paar Minuten weniger, die ich Nutzungsdauer auf Kickbass hatte. Also Vollgas weiter hier in dieser App ongoing. Was gibt es an Neuigkeiten, wenn wir mal mit der Creator-Liga anfangen bei dir?
Ja, also ist ja allseits bekannt und dir sowieso, Melo, ich habe mir für die Länderspielpause in all meinen Ligen eine ganze Menge vorgenommen, weil ich auch so ein bisschen darauf hingearbeitet habe, ein bisschen auf Lücke an den ersten beiden Spieltagen, damit ich in der Länderspielpause Meter machen kann. So viel kann ich vorwegschicken, es ist mir nur bedingt gelungen, so will ich es mal nennen. Ich habe mir wirklich viel vorgenommen und irgendwie gab es dafür stand jetzt ziemlich wenig Bewegung in meinen Teams, weil mir irgendwie die Alternativen gefehlt haben auf dem Markt. Ich irgendwie totales Budget-Trouble hatte. Habe zum Teil dann auch echt teure Verkäufe getätigt, um irgendwie Geld locker zu machen, um ein bisschen in die Breite auch zu gehen. Ja, aber in der Creator-Liga, da läuft generell in dieser Saison irgendwie bei mir am entspanntesten und am besten. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Weil da hatte ich eigentlich die letzten Jahre immer die größten Probleme, irgendwie ein gescheites Team zusammenzukriegen. Aber dieses Jahr scheint mir das zu gelingen. Ich habe meinen Amura, der war ja ein Draftpick von mir. Den habe ich dann, als die Gerüchte um Wechsel aufkamen und er dann auch angeschlagen war, habe ich den verkauft. Den habe ich mir jetzt in der Länderspielpause zurückgeholt. Weil er faktisch geblieben ist in Wolfsburg und ich davon ausgehe, dass der ab jetzt dann auch, wenn fit, immer starten wird. Dann habe ich mir Riedle Baku ins Team geholt. An den bin ich auch ziemlich...
Bist du eine Ratte.
Auf den haben alle gegeiert.
Ich habe wirklich, ich stand schon zweimal kurz davor, während dieser Länderspielpause dir eine WhatsApp zu schicken. Verkauf mir diesen Bruder. Ehrlich. Da hast du echt einen guten Schnapp gemacht.
Dann habe ich mir Gregor Kobel ins Tor geholt. Ich wollte einen Stammkeeper haben. Das war der gestern drauf war. Und dann dachte ich mir, ach komm, für einen kleinen Overpay nehme ich den mal mit. Der wird jetzt am dritten Spieltag gegen Heidenheim spielen. Da rechne ich ihm ein hohes zu null Potenzial zu. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ist jetzt kein Keeper, den ich für die gesamte Hinrunde im Tor lassen werde. Aber mit dem mache ich auf jeden Fall dann auch keinen großen Transferverlust, wenn ich den nach dem Heidenheim-Spiel direkt wieder verkaufe und mich dann da irgendwie verändere. Das heißt, das ist jetzt erstmal nur ein Keeper für ein Spiel. Dann habe ich auf jeden Fall auf der Bank noch ein paar Trading-Spieler mir einpacken können, die ich gewinnbringend verkaufen werde Ende der Woche. Mhm. Und ich habe mich von meinen Wolfsburgern getrennt, weil die haben mir irgendwie zu wenig gepunktet an den ersten beiden Spieltagen. Und die konnte ich jetzt auch alle mit einem ordentlichen Transfergewinn verkaufen an den Markt. Kein Konkurrent wollte sich die schnappen, aber dann habe ich die an den Markt verkauft. Das waren Fischer, Vinny Sousa, der Sechser und Kouliarakis. Also ich hatte wirklich drei Wolfsburger, die sind jetzt alle weg. Damit habe ich aber dann auch gut Geld frei machen können, um mir dann eben einen Amura zu holen, einen Baku zu holen und einen Kobel zu holen. Jetzt habe ich noch zwei offene Positionen und da werde ich auf jeden Fall noch was Schönes finden bis Freitag.
Sehr schön. Ich sehe ähnliche, also ich sehe Parallelen zu uns beiden, ganz klar. Ich habe mich auch von meinem Wolfsburger, vom Wimmer getrennt, weil ich genau das Gleiche auch sehe, auch jetzt über die Länderspielpause hinaus. Da wenig Möglichkeiten, gerade bei ihm, da auf Punkte zu gehen. Habe jetzt nur minimal managen müssen, da ich eigentlich schon recht zufrieden bin mit den ersten zwei Spieltagen. Vielleicht da auch nochmal für alle, dass ich euch mal kurz abhole jetzt vor dem dritten Spieltag. Wie sieht denn aktuell die Situation in der Content Creator Liga aus? Haben ja jetzt schon zwei Spieltage durch. Auf Platz 1 Kickbase Guide mit 2558 Punkten. Dann dahinter Pöti mit 2172 Punkten. Und dann auf Platz 3 Kickbase Kobold mit 2072. Das sind die mit Kies auf Platz 4, der übrigens einen richtigen Sprung gemacht hat vom ersten auf den zweiten Spieltag. Hat gut reingehauen. Hat, glaube ich, auch den Spieltagssieg ja geholt letzten Spieltag vor der Länderspielpause. Auch 2006 Punkte, also über 2000 Punkte auf Platz 4 sind die einzigen mit über 2000 Punkten im Moment und dann komme ich auf Platz 5 mit 1818 Punkten und dann geht's weiter, ne, mit Muri laufen lassen, Kickbase Brother, also du, Meme Kicker, Fanshows, die Jungs und so weiter und so fort, ne, so geht das hier sein Weg, also dass ihr da nochmal abgeholt seid. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe, wie gesagt, den Wimmer verkauft und habe mir für das Budget, ich habe ihn auch gewinnbringend, ich glaube mit 600.000 Gewinn, dann letztendlich auch, also zum Glück keinen Verlust gemacht, dann verkauft und habe mir dafür trotzdem noch einen Wolfsburger ins Team geholt, Aaron Zehnter habe ich mir geholt und Grisha Prömel, den habe ich sehr günstig geschossen. Ne? Also habe die beiden schon mal quasi für den Preis von Wimmer geholt und erhoffe mir da sehr, sehr viel. Bei Zehnter vielleicht jetzt für diesen Spieltag noch. Danach werde ich ihn höchstwahrscheinlich dann auch wieder abstoßen. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Vielleicht sogar jetzt, noch vor dem Spieltag, wenn gute Alternative da ist. Das ist die einzige Baustelle, wo ich sagen würde, da hinten drin, der könnte noch gegebenenfalls weggehen. Ich habe ja auch noch ein bisschen Budget über. Und vorne drin habe ich noch einen 500k-Spieler, der kein Starter bzw. kein Punkter wäre. Das ist noch ein Lückenfüller aus der Vorbereitung mit Deal. Da muss ich jetzt noch was machen. Aber wie gesagt, ich habe ja jetzt eh noch Cash auf dem Konto und gucke schon fleißig, ne, wer da noch günstig gerade von meinen Mitmanagern was im Angebot hat, beziehungsweise was da gerade noch auf den Transfermarkt gespült wird. Also die beiden Positionen, die habe ich jetzt noch. Ansonsten bin ich da recht zufrieden. Baumgartner, der wird da jetzt ganz gut die nächsten Spieltage für Furore sorgen. Ich hoffe nur, dass er jetzt genau auf dieser Welle weiterschwimmen kann. Dann hat er sich da ganz gut festgesetzt im Mittelfeld da in Leipzig. Das war ja mein Hidden Gem. Der steigt und steigt und steigt. Das gucke ich immer sehr, sehe ich immer sehr gerne. Ja, Gnabry jetzt auch Länderspiel wieder genetzt. Ne? Der wird auf jeden Fall die Punkte bringen nach vorne, genauso wie Baroja. Ja, und meine Bank ist natürlich hinten die Defensive. Ne? Dix, da hoffe ich mir sehr, sehr viel jetzt am kommenden Spieltag, sprechen wir gleich noch. Ne? Svensson, ja, Metz noch als aussichtsreichen Kandidaten, der jetzt die nächsten Spieltage dann endlich dazustoßen wird zum Team da in St. Pauli und Vasil im Tor. Ne? Das ist so mein Team im Moment. Und eine Baustelle, ich habe jetzt 10 benannt, einen habe ich ja noch. Da habe ich echt immer noch Bauchschmerzen, der sinkt und sinkt und sinkt, teilweise eine halbe Million am Tag. Das ist Grimaldo. Ne? Und da habe ich mir geschworen, Simon, ich mache nicht den Fehler wie letztes Jahr mit Angelo Stiller, den ich nach zwei Spieltagen schon, weil ich nervös geworden bin, verkauft habe und es dann bitter, bitter bereut habe, weil ich dann irgendwie keinen adäquaten Ersatz reingeholt habe. Den behalte ich. Ich stand aber kurz davor, einen Blockbuster-Deal mit Kickbase King zu machen. Ich wollte nämlich Grimaldo plus bisschen Cash für Stiller im Tausch haben. Ja.
Woran ist es gescheitert?
Ja, an der Vorstellung von Timo, was sich Cash Komponente dann angeht. Ne? Das, da wären wir nicht zusammengekommen. Also alles gut. Ne? Ich believe aber jetzt in ihn als meiner Meinung nach fast einzigen Leverkusener, der vielleicht durch diesen neuen Trainer und diesen neuen Spielstil da höchstwahrscheinlich ganz gut profitieren könnte, weil er nun mal einfach auch Grimaldo ist, verdammte Scheiße. Was soll ich auch anders machen? Den werde ich jetzt erstmal behalten.
Das kann ja auch nur besser werden. Und ich meine, die beiden Spiele jetzt unter Ten Hag, die waren ja jetzt auch nicht so schlecht, was seine Punkte angeht. Also der hat ja einen Assist gehabt am ersten Spieltag, 114.
Ja.
Ja, klar. Also wenn man jetzt einen Grimaldo aus der Meistersaison erwartet. Genau, Bonuspunkte, die fehlen. War ja noch kein Siegbonus mit dabei. Es kann nur besser werden und ich habe eigentlich auch keinen Zweifel daran, dass das unter Julmand auch bei Grimaldo in den Punkten hochgehen wird. Also grundsätzlich die richtige Entscheidung, dass du an ihm festhältst.
Ja, ich habe es mir vorgenommen, nicht mehr dieses FOMO und um Gottes Willen, ich muss jetzt hier irgendwie upgraden, auf Teufel komm raus. Nein, Ruhe bewahren. Ganz entspannt. Länderspielpause jetzt zugucken. Also alles gut. Ich habe auch zugeguckt, wie alle anderen da eskaliert sind. Jetzt heute ist wer war es? Stay mit, ich glaube, 7 Millionen Overpay oder so rausgegangen, ne? An Fabi, ne? Nee, fast 5 Millionen Overpay rausgegangen. Boah, naja, okay, ne? Also gucke ich erstmal lieber zu und schau, was jetzt noch im Laufe der Woche kommt. Ja, das ist zur Kickbase Content Creator Liga, die Community Liga. Die sieht dann doch schon recht, ich sag mal, also da war mehr Fluktuation angesagt. Das lag aber auch einfach daran, ich habe ja Kane mit einem echt satten Overpay mir in der Saisonvorbereitung da reingeholt und musste jetzt dahinter irgendwie versuchen, Gas zu geben. Ne? Und stand kurz davor, Larsson abzugeben. Habe ihn mich dann doch dazu entschieden, ihn dann doch drin zu lassen, weil ich Jackson mir jetzt einfach auch als Potenzial während der Länderspielpause reingeholt habe, den ich jetzt aber mit einem kleinen Minus verkauft habe, weil ich dann doch mich für Larsson entschieden habe. Da beliebe ich dann doch eher ganz klar in Richtung Larsson, wobei ich da auch wirklich, können wir ja zur Diskussion stellen hier, diese Personalie mit Vorsicht genießen würde im Vergleich zu allen anderen Frankfurtern. Also man muss ja schon sagen, dass der jetzt nicht so die Rohpunkte-Maschine schlechthin ist und da jetzt nicht so das große, naja, ich sag mal, Explosionspunkte-Potenzial mit sich bringt im Vergleich zu anderen in dem Preissegment. Ja, deswegen gab es da auch intern ganz viel Diskussion, warum ich ihn überhaupt abgeben wollen würde. Aber da habe ich mir jetzt auch während der Länderspielpause dann zwei Spieler nochmal reingeholt. Leveling habe ich mir geholt und Puertas. Puertas haben wir gerade schon besprochen. Und jetzt heute Morgen nochmal Fujita. Ne? Zumindest mal für diesen kommenden Spieltag jetzt. Ne? Um mal zu schauen, ob da jetzt vielleicht noch ein bisschen Potenzial für einen Scorer drin ist. Ne? Und hinten drin Lukeba, Smeed und ja, sonst nur ein paar Lückenfüller da hinten drin. Also ich muss da noch echt viel machen. Ne? Ich habe noch 3-4 Baustellen, die ich auffüllen muss, habe aber auch noch ein bisschen Cash noch da, aber damit könnte ich jetzt vielleicht noch ein, maximal anderthalb Positionen noch auffangen.
Ja, eine ganze Menge Bewegung. Ja, sieht bei mir ähnlich aus, Melo. Ich habe erstmal zu Beginn der Länderspielpause in der Community-Liga zum Rundumschlag ausgeholt und wollte so richtig Geld scheffeln und bestmöglich sogar meine Konkurrenten noch mit reinziehen. Und das ist mir tatsächlich gelungen, denn ich konnte Gulaschi an Konkurrenten verkaufen mit einem schönen Overpay. Ich konnte Thiago Tomasch mit einem schönen Overpay an Konkurrenten verkaufen. In Summe habe ich mit dem, den habe ich mir in der Sommervorbereitung gegen Ende kurz vorm ersten Spieltag geholt, als dann sein Wechsel zum VfB Stuttgart offiziell wurde, konnte ich den für einen kleinen Overpay einpacken und habe dann jetzt in der Länderspielpause schon 10 Millionen Transfergewinn mit ihm erzielt, weil ich den für um die 3 Millionen geholt habe und für 13 an Konkurrenten verkauft habe.
So eine Ratte, ey, ehrlich.
Dann habe ich Joe Bellingham gestern schweren Herzens verkauft, weil ich jetzt einfach irgendwie noch mehr Geld brauchte, um in die Breite zu investieren. Und ich habe Lamperle verkauft. Also ich habe gefühlt alle, die halbwegs punkten bei mir, habe ich zu Geld gemacht und alle an Konkurrenten.
Ja.
Und ja, hab mir Jackson geholt, wie du auch. Ich glaube, jetzt auch gegen den HSV, selbst wenn er nicht starten sollte, kommt er in der 60. rein und kann dann gegen müde Hamburger auf jeden Fall seinen grünen Balken machen. Dann habe ich mir auch Puertas geholt. Ja, und ansonsten habe ich mein Gerüst um Kimmich und Orban noch. Und drumherum eigentlich nur noch Trading-Objekte und Lückenfüller. Das heißt, ich brauche irgendwie noch so 4-5 Spieler bis Freitag.
Es gibt Parallelen, die zu erkennen sind.
Genau, also ich muss da noch ordentlich ackern. Der Markt gibt aktuell auch eine ganze Menge her, wenngleich die Spieler, die ich hier auf dem Markt sehe, zwar interessant sind, aber auch extrem teuer. Da muss ich wirklich gucken, was sich da finanzieren lässt und was ich dann schlussendlich auch wirklich bekomme. Aber ja, der Markt, der ist gut bestückt, so will ich es mal nennen. Also da kann ich mich auf jeden Fall noch bedienen. Ich hoffe, dass mein Plan aufgeht und dass ich bis Freitag noch 3-4 Stammspiele auf jeden Fall reinkriege. Den Rest, den kann ich dann irgendwie noch mit günstigen Füllern auffüllen. Aber dann stehe ich irgendwie nach der Länderspielpause wieder an dem Punkt, wo ich vor der Länderspielpause stand. 5-6 Topspieler und der Rest ist kaum brauchbar. Ja, schwierig. Habe ich mir anders vorgestellt, aber muss ich jetzt irgendwie einen sauren Apfel beißen. Wenn man 3 Ligen managt, da bleibt eine immer irgendwie auf der Strecke.
Das ist so. Das ist so. Ich habe auch die schlimmste Befürchtung, dass bei mir hier die Community-Liga werden wird, ne? Weil in der privaten Liga führe ich und da habe ich auch ein saugutes Gefühl. Sogar noch besser als bei der Content-Creator-Liga da, ne? Das ist schon wirklich richtig, richtig gut, was ich da bisher gemanagt habe. Mit Bülter vorne drin, Diaz vorne drin, Kimmich im Mittelfeld, Sinani, Baumgarten habe ich auch da, Thum schon noch als Lückenfüller, Deeks, Wahl. Also, ne? Paar Trading-Objekte noch, die ich noch zu Geld machen kann. Dann kommt gleich noch ein Kracher auf den Markt. Ich darf jetzt aber nicht viel erzählen, weil die Jungs, die hören alle zu. haben wir aber gerade schon drüber gesprochen, über den Kracher. Also da passiert auch noch ein bisschen was. Also da bin ich recht zuversichtlich. Vielleicht nochmal ganz kurz Shoutout an die Community-Liga. Das Ranking hier, Platz 1, Edin, 2100 Punkte. MSC Bonus Eruptus, 2080 Punkte. Und Beetle auf Platz 3 mit 1981 Punkten. Das ist das Treppchen. Und dann kommt schon der Melo mit 1902 Punkten. Also super eng alles beieinander. Das macht richtig Bock.
Ja, ich muss Manolo die Genugtuung geben. In der Community Liga 1 ist er nach 2 Spieltagen der Führende mit 2281 Punkten. Auf Platz 2, Grüße gehen raus an Vini Vidi Vicky mit 2235 Punkten, also sehr eng. Und auf Platz 3 ist Philipp Fabian mit 1866 Punkten. Und dahinter gibt es eine ganze Menge Manager, die wirklich kurz und mit wenigen Punkteabstand dahinter sind. Ich bin auf Platz 9 mit 1488 Punkten. Also auch absolut in Schlagdistanz mit 400 Punkten hinterm dritten. Alles ganz entspannt. Nach 2 Spieltagen ist die Tabelle noch nicht aussagekräftig. Aber ich glaube, Manolo wird sich trotzdem darüber freuen.
Jetzt, mein lieber Simon, kommen wir ins Eingemachte nach einer halben Stunde. Ja. Kickbase-relevantem Inhalt, ja, und Bundesliga-relevantem Inhalt. Kommen wir jetzt mal nach der Road to Glory zur nächsten Kategorie. Go to. So, und jetzt bereiten wir uns mal auf den nächsten Spieltag vor. Jetzt gehen wir ins Eingemachte. Junge, 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 Junge. Wir haben eine Shortlist aufgebaut, ja, Top 3. Die gehen wir gleich durch. Und einen kleinen erweiterten Kreis letztendlich auch mal aufgestellt, ne, um uns zu gucken gegen, ja, ich sag mal, halbwegs annehmbare Gegner, könnte da gegebenenfalls auch nochmal was gehen. Ne? Sollen wir die Top 3 als erstes durchgehen? Ja, ne? Und dann gehen wir nochmal kurz den erweiterten Kreis durch. Ja, let's go, Junge. Platz 1, 2, 3.
Ich habe da Bayern, so leichte.
Bayern. Nein.
Ich habe so leichte. Also Bayern gehört eigentlich auf 1. Weiß nicht, wie das passieren konnte, dass sie bei mir in der Verschriftlichung in unserem Skript auf 2 gerutscht sind. Aber generell zu der Top 3, die wir rausgearbeitet haben, Melo, habe ich so krasse Flashbacks zur Vorsaison. Weil wie oft hatten wir diese 3 unter den Top 3? Und irgendwie jetzt befinden wir uns an Spieltag 3 der neuen Saison und sie sind genau wieder so weiter, die Top 3 Go-To-Teams. auf Platz 1, der FC Bayern München gegen den Hamburger Sportverein. Wer sich noch erinnern kann, ich weiß, das werden die Älteren sein, denn der HSV hat es ja jetzt erst nach 7 Jahren geschafft, wieder in Liga 1 aufzusteigen. Aber die letzten Bundesliga-Erlebnisse vom HSV gegen den FC Bayern, die waren äußerst schmerzhaft. Boah. Ich glaube, das waren 8-0 mal dabei, ein 9-2 war, glaube ich, mal dabei. Ja. Also die haben immer richtig die Hucke-Folge bekommen gegen den FC Bayern. Und ja, irgendwie hat mir der HSV an den ersten beiden Spieltagen auch nichts gezeigt, was jetzt erneut dagegen sprechen würde.
Ich schwör's dir, nackt auf die Hand, Junge, ne? Dieser Typ, der diesen Song oder diese Melodie Jabadabadu erfunden hat, ne? Der lacht sich jedes Mal ins Fäustchen, wenn die Bayern spielen. Ich schwör's dir ehrlich, die Spotify-Zahlen von dem, die müssen wahrscheinlich durch die Decke gehen. Ehrlich.
Ja,
lass mal kurz gucken. Gibt es irgendwelche Überraschungen eigentlich in der Startelf? Lass mal überlegen. In den Startelf-Prognosen, die übrigens gar nicht mal so schlecht von den Quoten bisher aussehen, ja, für Kickbase im Vergleich zum Beispiel zu Liga Insider und Co. Ne? Ich glaube, die liegen da irgendwo so bei, weiß ich nicht, nach dem ersten Spieltag zumindest, lagen die irgendwie bei über 90%, ne?
Ja.
Quote.
Ne? Ist gar nicht so schlecht.
Also ist schon ordentlich, was die Jungs da und die Mädels da für eine Arbeit machen. Ne? Gibt es irgendwelche Überraschungen? Ich glaube, keine großartigen, oder? Das Team stellt sich eigentlich, muss man ja auch überlegen, ne? Stellt sich eigentlich von alleine auf. Ne?
Ja, genau, so viel Breite ist da ja nicht vorhanden. Klar, vielleicht gibt es die Überraschung und Jackson kriegt direkt einen Startelf-Einsatz gegen den HSV. Gehe ich Stand jetzt eher mal nicht von aus, weil Harry Kane wird starten, Ulis wird starten, Gnabry wird starten und Luis Diaz sollte eigentlich auch ziemlich sicher starten. Einziges Fragezeichen, was ich habe beim FC Bayern, ist die zentrale Mittelfeldposition neben Kimmich, ob Goretzka oder Pavlovic. Ja. Liga Insider sagt Pavlovic. Der Einschätzung würde ich Stand jetzt auch, oder da würde ich Stand jetzt auch mitgehen. Tatsächlich, weil Pavlovic ja jetzt auch in der Länderspielpause keine Minuten gesehen hat. Ja, ansonsten, die Verteidigung stellt sich von selbst auf. Neuer im Tor ist auch klar. Also, ich glaube, da wird es keine Überraschungen geben. Alles, was bei Bayern rumläuft und irgendwie auch nur in die Nähe von einem grünen Balken kommt, aufstellen, rein damit. So alle Art. Nicolas Jackson-Besitzer auch definitiv aufstellen. Du bist ein Believer, ich bin ein Believer. Wir haben es eben schon gesagt, wenn er in der 60. reinkommt, das reicht, um gegen den HSV auch noch seinen Grünen zu machen. Ja, Vollgas.
Ich bleib dabei. No Bayern, no Party. Punkt. So.
Kein Geheimnis.
Wo steht denn noch die Party hier? Platz 2.
Borussia Dortmund.
Schalalala. Auch eigentlich sehr obvious, ne? Lass uns mal über die Personalie Groß sprechen. Wo ist der auf einmal? Was mit dem?
Ja, das ist nämlich das
Ich habe ihn zum Glück noch an Tobi hier, Kickbase Guide, noch verkaufen können, ne? Mit 2 Millionen. Transfergewinn.
Das war ein
Hallo, habe ich Glück gehabt. Ja, da haben mich alle ausgelacht. Ja, macht die Leute hier nicht alle wieder reich, beziehungsweise ne, macht die nicht stark. Der hat nie eine Minute gesehen. Und gebe die Brief und Siegel drauf, wird er jetzt auch nicht.
Ja, das ist nämlich so das, was mir so ein bisschen Bauch- und Kopfschmerzen zugleich bereitet bei Borussia Dortmund. Sie sind natürlich gegen den 1. FC Heidenheim ein klares Go-To-Team. Aber ich würde mich da, und wir geben die Empfehlung ja nicht nur für eure Ligen raus, sondern auch für eure Challenges, an denen ihr teilnehmt, vorzugsweise natürlich die Punktelieferanten-Championship, der ihr immer noch beitreten könnt.
Verlinkt in den Shownotes. Ne?
So sieht's aus. Ich würde mich tatsächlich nur auf diese gestandenen Spieler konzentrieren in den Challenges. Das sind Svensson, Guirassy und die Dreierkette hinten. Benze Baini, Anton Anselmino und im Tor Kobel. Und alle anderen Spieler sind mit Alternative, weil man da wirklich nicht weiß, wer zum Einsatz kommt. Es entscheidet sich zwischen Chukwuemeka und Brandt. Keine Ahnung, ob Brandt bei 100% ist und ob der starten kann. Es entscheidet sich zwischen Bayer und Adeyemi. Was möchte Kovac? Möchte er lieber einen Bayer spielen lassen oder möchte er lieber einen Adeyemi spielen lassen? Ich bin eher bei Bayer, weil er jetzt auch vor der Länderspielpause gut mit Guirassy harmoniert hat. Glaube ich, dass Bayer den Vorzug bekommt. Wissen tun wir es aber nicht. Was ist mit Joe Bellingham? Kriegt er wieder seinen Startelf-Einsatz? Oder spielt Pascal Groß? Was ist mit Felix Metscher? Kam rein vor der Länderspielpause gegen Union Berlin, hat ein Tor geschossen. Spielt ihn das automatisch dann in die Startelf jetzt gegen Heidenheim oder darf Sabitzer wieder ran? Das sind so diese Fragezeichen. Julian Riason ist wieder bei 100% und wieder zurück. Verdrängt er gleich Jan Couto oder kriegt Couto wieder einen Startelf-Einsatz?
Kopfschmerzen
pur. Und von daher wirklich, geht mit diesen 6 Spielern, die ich eben genannt habe, weil die sind alternativlos, die sind safe und mit denen könnt ihr für eure Challenges planen. Und alles andere ist Gewürfel.
Das gleiche auf Platz 3. Bei den Stuttgartern ist es fast exakt auf Positionsebene, auf Positionstreu ähnlich, auf fast die gleichen Anzahl der Spieler runterzubrechen. Du hast da vielleicht, wen hast du da jetzt? Demirovic aufgrund mangelnder Alternativen, der ist vorne drin gesetzt. Wer soll denn sonst vorne drin stürmen? Leveling hast du, Stiller hast du, Mittelstädt hast du, Nübel hast du, das war's. Alle anderen musst du gucken und schwitzen. Also meiner Meinung nach, ne? Also
ja.
Chabot vielleicht noch, Innenverteidiger.
Genau, Chabot ist wieder im Teamtraining, der sollte ziemlich sicher starten. Mittelstädt ist safe. Thiago Tomás, der hat glaube ich, jetzt nicht mit trainieren können. Da würde ich jetzt irgendwie mal spekulieren, dass der vielleicht nicht startet gegen Freiburg und dass dafür Chris Führig startet, weil Chris Führig hat jetzt in der Länderspielpause im Testspiel, glaube ich, dreifach getroffen oder sogar noch mehr Tore gemacht. Der hat da irgendwie richtig für Furore gesorgt und auf sich aufmerksam machen können. Da glaube ich dran, dass der starten darf gegen Freiburg. Was passiert auf der 10? Spielt da El Kanusch die Neuverpflichtung? Darf der direkt ran in der Startelf? Ich würde es mir wünschen. In meiner Main-Liga habe ich ihn mir eingekauft, weil ich sehr überzeugt bin von diesem Spielertypen. Und von dem kann man sicherlich auch viel erwarten. Aber es ist natürlich die Frage, ob er direkt im ersten Spiel nach seiner Verpflichtung zum Einsatz kommt.
Ganz kurz zu El Kanusch, ne? Ich habe direkt Mats gefragt. Mats, was hast du für einen Eindruck von dem Kollegen? Ne? Er sagte, festhalten. Geiler Vergleich übrigens. Ne? Stöger in jünger und besser.
Okay, das ist Musik in meinen Ohren. Genau das habe ich mir nämlich gewünscht, dass der so dieser Strippenzieher auf der 10 wird jetzt. Solange Undav natürlich verletzt ist, ne? Sicherlich wird da dann auch in den internationalen Wochen eine Rotation eine Rolle spielen, aber das ist ja immer mit eingepreist auch. Aber ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören und ich glaube die Community auch, weil ich habe schon viele Nachrichten bekommen. Viele sind hoch an den Rang gegangen und freuen sich auf den. Ich glaube, der kann auch echt eine ganze Menge zeigen. Demirovic sehe ich ziemlich sicher starten, weil jetzt die Situation mit Thiago Tomás auch so ist, wie sie ist. Der ist ja der Einzige, der auch mal im Sturmzentrum spielen könnte.
Ja.
Aber Stuttgart auf Platz 3 gegen Freiburg, die bislang als einziges Team punktlos sind, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, Heidenheim auch.
Heidenheim auch. Und dann haben wir noch einen erweiterten Kreis. Gehen wir nochmal eben schnell durch. Ne? Auf Platz 4 haben wir Frankfurt. Ja. Okay, auswärts in Leverkusen. Ich habe von vornherein gesagt, es wird kein so ein deutliches Ding für die Frankfurter, aber nichtsdestotrotz werden sie es ziehen. Dafür sind einfach alle Vorzeichen pro Frankfurt, ganz klar. Dann haben wir St. Pauli. Ja, die spielen dann Sonntag zu Hause gegen Augsburg. Ja, dann Kölle! Gegen wen spielt Köln eigentlich? Köln spielt auswärts, ne? Ich glaube Wolfsburg.
Ja, Wolfsburg, genau.
Gegen Wolfsburg, ne? Genau, Wolfsburg. Ja, und Bremen.
Genau, also Frankfurt erklärt sich einfach, weil von selbst, würde ich sagen, ne, die spielen gegen eine neu formierte Leverkusener Mannschaft, jetzt mit neuem Trainer, sehr viel Chaos im Verein, in der Mannschaft, viel hin und her und Frankfurt hat sich jetzt in den ersten beiden Spieltagen schon sehr stabil, sehr eingespielt präsentiert und das wird sicherlich auch zum Vorteil dann gegen Leverkusen. St. Pauli, Augsburg, direktes Duell gegeneinander ist immer schwer, wer von beiden dann wirklich das höhere Punktepotenzial hat und wer das Spiel für sich zieht. St. Pauli gefällt mir in dieser Frühphase der Saison extrem gut. Hätte ich nicht erwartet, dass die auch fußballerisch so einen großen Schritt nach vorne machen. Augsburg aber auch.
Du hast es auch gerade gehört, ne? Ganz kurz. Ich habe mich ja in meiner Community-Liga richtig mit St. Paulianern erstmal eingedeckt, ne?
Ja, es ist richtig. Die haben nämlich noch sehr moderate Marktwerte. Und dafür haben die echt ein gutes Punktepotenzial. Also mit St. Paulianern macht man echt nichts falsch, zumindest mal jetzt noch mit Blick auf den nächsten Spieltag.
Ja, genau.
Aber auch Augsburg ist nicht zu unterschätzen. Die haben sich auch sehr teuer verkauft gegen den FC Bayern, haben sich da gerade auch in der kämpferischen Leistung, aber auch spielerischen Leistung sehr gut präsentiert. Muss man abwarten. Köln, 6 Punkte aus 2 Spielen als Aufsteiger, 4 Tore gegen Freiburg geschossen, Bülter, drittbester oder viertbester Kickbase-Punkt, da stand jetzt. Da muss man natürlich sagen, die sind jetzt da im erweiterten Kreis, weil wir jetzt einfach auf der Welle mitreiten. Und ich glaube schon dran, dass das jetzt gegen Wolfsburg noch anhalten kann. Und Bremen, glaube ich, die größte Wundertüte aktuell in der Fußball-Bundesliga. Da wissen wir wirklich gar nicht, was wir kriegen. Kriegen wir Abstiegskampf? Kriegen wir Europa League? Kriegen wir Champions League? Keine Ahnung. Aber Potenzial steckt auf jeden Fall drin, wenn Boniface gegen Gladbach spielt mit Puertas und Schmid und Co.
Schwester, direkt zweistellig, 100 pro. So, genug umgesponnen hier. Ja, das ist jetzt so die kurzfristige Sicht der Dinge. Ne? Wir haben ja noch im Go-To-Bereich nochmal 2 Teams, die wir ganz kurz nochmal hervorbringen möchten. Wenn wir uns die Matchups mal anschauen, Spieltag 3, 4 und 5, ja, also die nächsten 3 vor diesem Hintergrund würde ich gerne nochmal die Stuttgarter und die Leverkusener in den Fokus rücken. Die Stuttgarter.
4-5-6 sogar, Melo.
Ja, meine ich ja. 4-5-6, genau. Also quasi die nächsten 4 Spieltage dann zusammen. Jetzt gerade haben wir schon gehört, gegen wen Stuttgart und gegen wen Leverkusen spielt. Aber dann Spieltag 4 St. Pauli, dann 5 Köln und 6 Heidenheim. Das ist eine Hausnummer. Da würde ich dich jetzt mal direkt fragen, wie viele Punkte wird Stuttgart aus diesen 3 Spielen dann holen?
Als Team?
Als Team.
Okay, ich rechne mal mit 1.700, 1.800 im Schnitt mal 4.
Guter Guess.
Ja, 4.000. Ja, so.
Ich rechne 6.
4 mal 800 sind 3.200. Dann ja, bist du so bei 7.000, zwischen 7.000 und 7.500 Punkte werden die als Team bestimmt machen.
Ja.
Also so zumindest meine Hochrechnung. Ich weiß, ich war nie gut in Mathe. Ich weiß auch nicht, wie realistisch das ist. So
um die 7.000 sagst du, ne? Hätte ich auch gesagt. Um die 7.000. Das nächste Team, ja, auch im Auge behalten, Leverkusen, die spielen dann Spieltag 4 Gladbach, 5 Pauli, 6 Union.
Leverkusen.
Und dann haben sie schon mit dem neuen Trainer, ne, schon das erste Spiel jetzt nächste Woche schon mal hinter sich gebracht. Wer weiß, wie sie da jetzt abschneiden gegen Frankfurt. Vielleicht kommen sie dann mit dem blauen Auge davon. Unentschieden vielleicht. Alles easy peasy. Und dann geht's los. Solche.
Genau.
Gute, gern gesehene Gäste jetzt mal, würde ich sagen, in ihrer aktuellen Form.
Sollte man jetzt definitiv im Hinterkopf behalten, dass man jetzt wirklich sich einige Stuttgarter einpackt, weil man da wirklich jetzt 4 Wochen lang was von hat, im Bestfall. Und bei Leverkusen haben wir jetzt den Vorteil durch das Freitagsspiel, wir kriegen direkt zum frühestmöglichen Zeitpunkt Erkenntnisse, wie das aussehen kann unter dem neuen Trainer und können dahingehend natürlich dann mit Blick auf die kommenden Wochen mit Gladbach, St. Pauli, Union auch darauf reagieren. Vielleicht ist es aus Kickbase-Manager-Sicht sogar von Vorteil, wenn sie jetzt gegen Frankfurt nochmal eine Reibe kriegen, weil dann werden sich endgültig die Manager von Leverkusen dann trennen, die Marktwerte sinken und dann könnt ihr mit Blick auf die kommenden Wochen, denn da kann es nur besser werden, da können sie sich einspielen, da kann sich eine Formation finden, da können wir die dann zu günstigeren Marktwerten auch wieder einpacken.
Habe ich damals zu Schalke auch immer gesagt. Ich habe es mir auch immer schön geredet. Wie viele Bundesliga-Punkte aus den 3 Spielen Gladbach, St. Pauli, Union holt Leverkusen? 2 Siege an Unentschieden, 3 Siege, was meinst du?
Ich sag, die gewinnen gegen Gladbach und Union und holen Unentschieden gegen St. Pauli. Ja, 7 Punkte.
Okay. Ja, solide. Sehr gut, alles klar. Wir wechseln die Kategorie. Das geht ja hier Knall auf Fall, Junge. Boom or Bust. So, Boom und Bust. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder die Zeugnisse hier vergeben, ja? Spieltag 2 haben wir eher unsere Predictions rausgehauen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Gab es denn einen Morgen danach? War er eher ernüchternd oder haben wir da nochmal ein Konterbier trinken dürfen?
Ja, also die Boom-Spieler, die wir vor Spieltag 2 angepriesen haben und in den Himmel gelobt haben, die sind, gab es ein Auf und Ab, würde ich es mal nennen. Also ein paar Spieler, die haben gezündet, die wir auch genannt haben. Ein paar waren okay, die waren sehr nah dran. Und 2 Spieler, da lagen wir komplett daneben. Aber ich glaube, unterm Strich sind wir mit unseren Boom-Spielern gut davongekommen. Also wenn ich mir anschaue, Schick und Bülter, haben wir mit sehr hohen Punkte-Predictions an die Manager rausgegeben. Ist voll und ganz eingetroffen. Schick mit dem Doppelpack gegen Bremen, fetter grüner Balken. Bülter, ich glaube am Ende 3 Scorer gegen Freiburg. Also auch richtig, richtig gut performt, ist voll aufgegangen. Und dann haben wir gesagt, Smeed und Sinani von St. Pauli gegen den HSV und Nusa mit Leipzig gegen Heidenheim werden auch richtig, richtig gut punkten. Und die sind alle 3 nur knapp, ganz knapp an unserer Punkte-Prediction vorbeigeschrammt, aber haben alle jeweils einen fetten grünen Balken gemacht. Also können wir uns zumindest mal in Klammern setzen. Ja, und Andrich habe ich auch gedacht, dass der gegen Bremen einen grünen Balken macht. Ich glaube 66 Punkte, also wirklich weit vorbei. Und Höhler hat 1-4 mit seinen Freiburgern gegen FC verloren, ohne Scorer. Das war ja auch nichts.
Das war ja auch nichts. Und neben den Bubenspielern haben wir auch ein paar Bassspieler benannt. Ja, da lagen wir nur bei Kramaric richtig. Ja. Als hätten wir es im Blut gehabt. Und bei Mbangula, Amiri und Job, da waren wir doch deutlich negativer, als es dann am Ende tatsächlich auch aussah. Ne?
Ja, also Kramaric ist aufgegangen, der hat ordentlich gebastelt. Mbangula gegen Leverkusen einen Elfmeter rausgeholt, das hat dann für ordentlich Punkte gesorgt. Zwar kein grüner Balken, aber ich glaube 94 ohne Scorer, aber dafür halt Elfer rausgeholt, war schon solide. Also kein Bast. Amiri hat da in der 89. Minute den Handelfmeter verwandelt. Kein Bast. Wäre aber ein Bast gewesen, wenn er den Elfmeter nicht bekommen hätte. Aber hätte Fahrradkette. So.
Hätte Fahrradkette, genau.
Und Job, da haben wir ja spekuliert, dass der da nach dem Kabinenzoff, nach dem St. Pauli-Spiel vielleicht sogar rausrotiert, stand in der Startelf, hat gegen Union mit seinen Dortmundern zu Null gewonnen, also grünen Balken geholt und somit auch nicht gebastelt.
So. Was sagt mir das? Ich bin einfach zu pessimistisch, zu vorsichtig, zu verhalten in meinen Aussagen. Ich werde jetzt wieder der alte Melo. Wirst du gleich hören.
Da freue ich mich drauf.
So, dann lass uns mal für Spieltag 3 unsere Booms und Busts einmal durchgehen. Wir haben in der Boom-Kategorie 1, 2, 3, 4, 5 Namen. Eigentlich haben wir sie alle gerade schon gehört, aber jetzt wollen wir sie nochmal konkret mit Punkte-Predictions nochmal rausknallen hier. Wir wechseln uns ab.
Der erste Boom-Kandidat, den wir uns notiert haben, ist El Kanusch. Haben wir eben drüber gesprochen. Mats von Create Football, den kennt ihr ja auch alle, hat ihn mit Kevin Stöger zu Bochumer Zeiten verglichen. Und wenn das nur halb so eintritt, dann können wir uns da, glaube ich, auf eine Menge Punkte freuen. Wir sagen 150 plus Punkte gegen Freiburg am kommenden Spieltag.
So, dann der Shootingstar, der Dortmunder, Anselmino gegen Heidenheim. Offene Hose, meine Damen und meine Herren. Das wird nochmal mindestens ein 150er, wenn nicht sogar eher ein 175er bis 180er plus gegen Heidenheim. Der hat mir so gut gefallen, hat so einen positiven Eindruck hinterlassen. Und das jetzt nochmal, gerade nach so einer schönen Länderspielpause, wo er sich nochmal ein bisschen mehr mit dem Team dann befassen konnte und das Team sich mit ihm befassen konnte, die ganzen Abläufe nochmal einstudiert haben. Alles tippitoppi, das wird ein schönes Spiel für den. Ich beneide meine Mitmanagerinnen und Mitmanager, die den im Team haben.
Ja, ich habe den auch in keiner meiner drei Ligen bekommen und habe immer nur ganz knapp weniger geboten als meine Konkurrenten und habe mich da wirklich grün und schwarz geärgert, weil er halt vor der Länderspielpause schon gespielt hat, grünen Balken, schön gestiegen jetzt über die Länderspielpause.
Ja, und immer noch unter 10 Millionen. Leute, Stand heute. Ne? Naja, so. Weiter, bevor ich mich hier noch weiter aufrege.
Ja, lustig, wie der Zufall es so will, bekomme ich den nächsten Spieler und das ist Victor Boniface. Ja, ich weiß nicht, eingangs habe ich ja gesagt, ich will da noch nicht so ganz dran glauben. Jetzt bei den Boom-Spielern stellt man fest, so ganz konnte ich dem Hype-Train doch nicht entfliehen. Also sage ich, Boniface macht, wenn er startet gegen Gladbach, eine Bude und 150 plus sind da drin.
Sehr gut. Der nächste, der vorletzte, Dix. Ich habe in ihm beliebt, ich habe ihn behalten. Er ist gesunken wie Hölle. Ja, also tiefer geht eigentlich schon fast gar nicht mehr. Aber es ist einfach meine Definition eines Wunsch-Innenverteidigers für Kickbase, der dir in den nächsten Monaten einfach grundsolide Punkte bringen wird. Und gerade in so einer Höllenliga, wie wir sie in der Content-Creator-Liga vorfinden, die schwitzigste und öligste Liga, die ich je in meinem Leben gezockt habe, ja, mit so unglaublich vielen Managern, da brauchst du einfach solche soliden Punkte, die dir auch einen richtig guten Scorer mal reinholen, vielleicht verwandelt er jetzt nochmal so einen Elfmeter oder macht mal ein schönes Freistoßding oder so, oder ist ja auch Kopfball stark, vielleicht verwandelt er auch nochmal einen Kopfball, also Scorer könnte vielleicht drin sein gegen Bremen. Es wird auch ein interessantes Duell, Boniface gegen Dix, sage ich dir jetzt schon. Kann wirklich interessant sein. Aber ich sage 150 plus Punkte bei Dix.
Ich glaube da auch irgendwie dran. Also das bedingt sich auch nicht unbedingt mit Boniface. Ich sage, Boniface kann sein Tor machen und Dix holt trotzdem 150 plus, weil er so viele Zweikämpfe führen wird. Ich glaube, dass er einiges zu tun kriegen wird gegen die Bremer Offensive. Und da kommen die Punkte schon von ganz alleine, unabhängig vom Ergebnis. Ja, und der letzte Boom-Spieler, den wir auf der Liste haben, ist Tim Lemperle. Ist jetzt schon auffällig geworden an den ersten beiden Spieltagen, nicht nur durch Scorer, sondern auch durch Rohpunkte. Hat, glaube ich, jetzt bei der Niederlage am letzten Spieltag so um die 70, 75 Punkte gemacht ohne Scorer. Und das war schon echt sehr, sehr gut. Für einen Stürmer ist das extrem gut. Mhm. Also ist wirklich da auch ins Kombinationsspiel eingebunden, harmoniert schon sehr, sehr gut auch mit Aslani, seinem Sturmpartner. Es geht gegen Union. Klar, wenn Union eins kann, dann ist es verteidigen. Aber ich glaube, dass speziell dann auch die Kombination aus Touré, Lämperle und Aslani da wirklich die Union-Verteidigung vor Probleme stellen kann. Und sollte Lämperle treffen, davon gehe ich aus, oder da das spekulieren wir, macht er 170 plus, weil dann eben auch noch ein paar Rohpunkte oben drauf kommen.
Sehr schön. Ja, und neben Boom haben wir auch noch Bast. Da gibt es drei Namen diesmal im Schnelldurchlauf. Schick gegen Frankfurt, Wimmer gegen Köln und Burkhardt gegen Leverkusen. Dieser Burkhardt, der macht mich einfach fertig.
Ja, es ist noch nicht in Fahrt gekommen in Frankfurt, was natürlich auch mit Verletzungen zusammenhängt. Aber am ersten Spieltag 70 Minuten gespielt gegen Bremen und an keinem der Tore direkt beteiligt gewesen. Weiß ich jetzt nicht, ob er gegen Leverkusen direkt starten darf. Wir werden es sehen am Freitag. Aber nee, bei Burkhardt habe ich kein gutes Gefühl.
Okay. Und nach dem Boom and Bust wollen wir euch nochmal ein kleines Goodie mitgeben. Wir haben euch nämlich noch 4 Abschluss-Predictions vorbereitet, die wir euch jetzt auf die Ohren geben. Simon, wir lesen die Kategorien mal vor und dann hat jeder von uns, unabhängig voneinander, wir wissen noch gar nicht, welchen Spieler oder welches Team da jetzt in den Vordergrund rücken möchte. Ja, das hauen wir jetzt mal raus hier und dann wollen wir uns mal die gegenseitige Reaktion hier anhören. Ja, womit fangen wir an? Sollen wir mal mit der ersten Kategorie anfangen? Ja, so. Welchem Spieler sprechen wir für den kommenden Spieltag eine Scorer-Garantie aus?
Oh, ich bin so gespannt, wen du da hast. Ich fange mal an. Gerne. Ich habe mich für Ermedin Demirovic entschieden. Ich bin mir sicher, dass er starten wird für den VfB Stuttgart, spielt gegen die noch punktlosen Freiburger mit seinem Team und ich glaube, der wird da eine Bude machen.
Ja, sehr obvious.
Sehr obvious?
Ja. Ich gehe mit einem St. Paulianer und ich habe ihn in der letzten Episode schon einmal benannt. Nach Spieltag 2 hat er mir einfach so gut gefallen. Gerade das Spiel da in Hamburg ist eigentlich, also da die hätten sich ja alle gegeneinander, also die habe ich ja gesagt, ich hätte mir das Trikot ausgezogen auf dem Spielfeld da. Ne? Nicht als Flitzer, sondern als Adonis, der da versucht, das Leben zu geben, ja, gegen den Erzrivalen. Und Fujita hat mir da sehr, sehr gut gefallen, weil er da wirklich einen sehr, sehr guten, sehr dankbaren Mitspieler da vorne mit Heutonji drin hat, der wirklich anscheinend wohl eine sehr gute Anspielstation für ihn sein könnte. Und ich sage, der wird auf jeden Fall einen Scorer liefern wieder. Eine Vorlage oder vielleicht sogar, weil er auch sehr, sehr torgefährliche Ansätze auch gezeigt hat, weil er auch sehr gefährlich auch mal quasi diese inversen Läufe dann nochmal in diese gefährlichen Ebenen da vor das Tor gekommen ist, da vielleicht sogar ein Tor drin ist. Gegen Augsburg allemal.
Sehe ich. Bin ich, ja, kaufe ich.
10,3 Millionen. Easy. Nächste Kategorie. Das ist meine Lieblingskategorie. Kickbase Hot Take des Spieltags. So. Junge. Let's go.
Ich habe wieder den Vortritt.
Gerne.
Ja, mein Kickbase-Hot-Take des Spieltags ist, dass Jordan Thurin-Ariga 100 plus Punkte gegen den FC Bayern macht. Aber warte, ich will erklären, wo ich herkomme. Und ja, zwar bitte. Vor der Länderspielpause am zweiten Spieltag im Stadtderby gegen St. Pauli, dass der HSV ja bekanntlichermaßen mit 2:0 verloren hat, hat er 97 Kickbase-Punkte gemacht. Also der hat wirklich richtig, richtig stark gepunktet für eine 2-0-Niederlage und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der gegen den FC Bayern da nochmal 3 Pünktchen oben drauf legt.
Aber doch nicht bei einer 7-0-Niederlage.
Ja, dann, der wird da so viel wegkloppen und wegverteidigen hinten.
Ist ein Hot-Take, alles richtig. Meinen kriegst du jetzt auch um die Ohren. Ich sage, Bremen gewinnt Handicap gegen Gladbach und Boniface macht 2 Tore.
Boah, Melo, wenn das eintritt, ne? Ich komme persönlich nach Ostwestfalen gefahren, Sonntagabend noch nach dem Spiel und knutsch dich ab.
Gerne. Du bist herzlichst eingeladen, jederzeit. Tür ist immer offen für dich.
Das wollte ich hören.
Muss ich ja noch duschen gehen.
So. Ich bin ein paar Minuten unterwegs im Auto, da hast du noch Zeit. Ja,
gut, Prediction 3. Under-the-Radar-Spieler des Spieltags. Darf ich diesmal anfangen?
Ja, du sollst sogar.
Ich bleibe in Bremen. Der macht nämlich genau die beiden Scorer, also die Vorlagen für Boniface und sage, Puertas wird für mich der Under-the-Radar-Spieler.
Och, Melo, dass ich das nochmal erleben darf, dass du meine Bremer bis in den Himmel lobst.
Es ist einfach die passende Kategorie dafür.
Könnte wirklich. Ich mich dran gewöhnen.
Ja.
Ich habe mich beim Under-the-Radar-Spieler für Fabian Rieder vom FC Augsburg entschieden, der am Deadline Day verpflichtet wurde.
Bei mir.
Ich glaube, das ist der perfekte Spieler für das System von Sandro Wagner.
Ja. Ich habe übrigens noch einen, wenn ich darf. Ne? Ich hatte nämlich 2 auf Platz 1. Aber bitte, mach es mal.
Ah, okay. Ja, sorry, dass ich dir da ins Wort gefallen bin.
Nein, alles gut.
Ja, ich glaube einfach, dass der all das vereint, was Sandro Wagner in so einem Offensivspieler sehen möchte. Der kann nach außen sich fallen lassen, über den Flügel kommen. Der kann im Zentrum agieren und walten und gestalten. Und ich glaube, dass irgendwie, der wird so das, der Anker, der spielerische Part im offensiven Mittelfeld beim FC Augsburg werden, auf kurz oder lang. Und ich glaube schon, dass er gegen St. Pauli starten wird. Deswegen sage ich, Rieder ist auf jeden Fall ein Spieler, den ihr auf dem Zettel haben solltet.
Ja. Ich hatte eigentlich Grisha Prömel bei mir auf Platz 1. Also der war jetzt quasi auf einer Ebene, ne, mit Puertas. Aber Puertas hat mir jetzt im Laufe dieser Diskussion während des Podcasts noch ein bisschen besser gefallen. Und deswegen habe ich mich dann kurzfristig entschieden, den Namen zu wechseln. Ich wollte aber beide sowieso benennen. Grisha Prömel jetzt gegen Union, gegen seine alte Liebe. Und hat jetzt wirklich auch in Ansätzen dann gezeigt, was er da so alles kann. Ja, am letzten Spieltag hat er schon ganz gut Punkte eingesammelt. Hat wohl auch aussichtsreiche Chancen, in der Startelf zu stehen. Und ist für mich, wenn der jetzt wirklich fit bleibt und sich nicht verletzt, ja, nach 2 Spielen wieder, dass er dann monatelang wieder ausfällt, für mich sogar jemanden, den man länger auf dem Schirm haben sollte, als nur den kommenden Spieltag.
Gehe ich auch voll und ganz mit. Ich bin großer Grisha Prömel-Fan. Tut mir so leid, dass er so verletzungsanfällig war in den letzten Jahren. Weil der ist echt ein geiler Zocker. Der hat wirklich eine ganze Menge drauf. Ich mag den.
Muss ich nochmal eben ganz kurz gucken. Ja, zum Glück, ich habe ihn in der Content Creator Liga gekauft. Ich dachte, es wäre in einer anderen Liga. Ah, nee, es ist doch in der. Okay.
Gutes
und
Händchen.
Die letzte Kategorie unserer Abschluss-Prediction: Grüne Balken-Garantie am kommenden Spieltag.
Ich fange an und sage, dass Anselmino von Borussia Dortmund einen grünen Balken zu 1000% machen wird.
Mhm. Sehr gut, ja. Passt. Ich gehe mit einem Kölner und sage, dass mein lieber Kaminski gegen seine alte Liebe. Ach, ich bin heute so ein bisschen nostalgisch, immer so die, weißt du, so, ne?
Die Ex kommt. Du haust die richtig geil nach Hause.
Genau, und ich will es dir nochmal richtig zeigen. Kaminski wird 100 Millionen%ig einen grünen Balken gegen Wolfsburg abliefern.
Ja, auch das sehe ich. Sehe ich, fühle ich auch. Ich finde deine Takes irgendwie geiler als meine. Aber vielleicht hat die Community ja noch viel, viel geilere Hot Takes zum kommenden Spieltag. Das würde mich auch mal interessieren. Könnt ihr gerne in den Kommentaren hier unter der Spotify-Episode mal da lassen, so ein paar Hot Takes für den kommenden Spieltag. Ja. Da werden wir auf jeden Fall auch drauf reagieren.
Ja, und lass uns dann mal nächste Woche auf unsere Hot Takes hier mal reagieren, auf die ganzen Predictions, ne? Und geben uns da auch nochmal Noten. Hört sich ja auch alles erstmal immer schön an. Hier ist ja alles schön und ich sehe es und fühle es. Aber die harten Fakten, die zählen, Junge. Von daher, ich danke dir für diese sehr illustre Runde wieder. Ich habe mich riesig gefreut, dich nach der Länderspielpause wiederzusehen, mit dir wieder ein bisschen nerdig über Kickbase und Bundesliga und Nationalmannschaft zu quatschen und freue mich, wenn wir euch da wieder auf den Alltag hier vorbereiten dürfen. Und ich hoffe, wir haben es diesmal auch getan. Und gebt uns auch nicht nur solche Hot Takes und Predictions hier rein, sondern auch eure ehrliche, konstruktive Kritik. Ja, wenn euch irgendwas nicht gefällt, wenn wir mehr über Döner und Eistee sprechen sollen, dann sagt es uns. Ansonsten bleiben wir so, wie wir sind.
Ciao, ciao.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.